im Mai 2014 haben wir einen großen Bus, VW-Bus gekauft. Ich verstehe kein Traumauto von den Männern, besonders hier in der Gemeinde, aber auch die Frauen, die vielleicht schnell fahren möchten mit etwas, mit einem Auto, das sehr schön ist. Aber wir haben uns sehr gefreut. Wir haben gedacht, ein Bus mit vielen Sitzplätzen, 9 sogar, groß genug für die Kalina-Familie. Wir werden viel Plätze da haben. Wir werden für immer mit diesem Bus fahren, habe ich gedacht. Ein paar Monate später haben wir ein paar Probleme mit dem Bus gehabt. Wir haben viel Qualm tatsächlich vom Auto gesehen. Und ich habe gedacht, naja, ich vermute, dass etwas mit dem Auto nicht stimmt hier. Dann haben wir mit dem Mechaniker gesprochen. Und der Mechaniker hat gesagt, naja, Nick, wenn du den Bus halten möchtest, dann hier ist, was ich machen würde. Und es kostet so viel Geld. Dann haben wir überlegt und gedacht, naja, wenn wir das Geld jetzt ausgeben, dann werden wir den traumhaften Bus haben. Dann werden wir kein Problem mehr mit dem Bus haben. Dann haben wir das Geld ausgegeben, haben wir den Bus reparieren lassen oder der Bus ist repariert. Dann sind wir weitergefahren, 2014. 2016 aber haben wir noch Probleme mit dem Bus gehabt. Dann habe ich gedacht, oh, was kann jetzt los sein? Und natürlich in diesen Momenten beten wir, nicht wahr? Wir sagen, Herr, lieber Gott, hilf uns bitte mit dem Bus. Wir haben wieder ein Problem mit dem Bus, was sollen wir tun? Wieder zum Mechaniker. Der Mechaniker hat gesagt, naja, Nick, wenn du den Bus halten möchtest, hier ist, was ich machen würde. Dann haben wir gedacht, oh, so viel Geld auszugeben. Aber wenn wir das Geld ausgeben, dann werden wir kein mehr Problem mit dem Bus haben. Deshalb haben wir das Geld ausgegeben, der Bus läuft wieder und dann kam 2018. Und am letzten Sonntag haben wir die große Freude gehabt, Oma und Opa vom Flughafen abzuholen. Und wir haben uns sehr gefreut, Oma und Opa abzuholen. Wir sind auf dem Weg nach Hause gefahren und ping, ding, ding, 3 Kontrollleuten. Ich habe gedacht, oh schön, Weihnachten. Wir haben viele Lichter hier im Auto auf, wir dürfen feiern. Wieder Probleme mit dem Bus. Dann denken wir, und ich bin mir nicht sicher, was bei euch passiert, aber bei mir mindestens. Dann denke ich sofort, Herr, du bist so gnädig, du hast uns so oft geholfen, kein Problem. Ich sorge nicht, keine Furcht. Nein, das ist nicht, was tatsächlich bei mir passiert. Ich habe diese Lichter gesehen und sofort habe ich gedacht, oh Herr, bitte, lass uns einfach nach Hause kommen. Und natürlich, das hat passiert. Dann habe ich diese Gedanken gehabt, Herr, sorgst du, dass dieser Bus versucht, uns umzubringen? Sorgst du tatsächlich, obwohl er treu ist und treu war, uns zu helfen? So oft, wir gehen in diesen Momenten, denken wir, Herr, sorgst du tatsächlich. Und diese Illustration hat nur etwas mit einem Bus zu tun. Es gibt so viele Sachen, die im Leben passieren. Viele Katastrophen, viele schwere Sachen, die im Leben passieren. Wir müssen nur einfach die Nachrichten lesen, nicht wahr? Und dann die Probleme mit dem Bus sehen ziemlich klein aus, nicht wahr? Dann sehen wir, wie es mit den Politikern geht auch. Wir denken, mindestens in Deutschland haben wir eine starke Leiterin. Und dann lesen wir durch die Nachrichten und sehen wir, dass sie auch zurücktretet. Und denken wir, mindestens haben wir eine Hoffnung auf Freude und Friede in der Welt, besonders für Weihnachten. Dann lesen wir durch die Nachrichten und sehen wir, wie viele Menschen überall auf der Erde umgebracht sind durch Krieg, Krankheiten und so weiter. Und dann sehen wir in diesen Momenten, oder können wir sehen, wie schwer tatsächlich das Leben ist, und dann können wir die Frage stellen, Gott, wo bist du in dieser Welt? Sorgst du nicht, dass so viele Sachen in dieser Welt versuchen, uns umzubringen? Sorgst du nicht für Menschen? Wo bist du in dieser Welt? Und natürlich glauben wir, dass Gott stark ist. Wir glauben, dass Gott mächtig ist. Wir glauben, dass er allmächtig ist. Aber wenn wir sehen, was im Leben passiert, ob mit anderen oder mit uns, wenn wir sehen, was im Leben passiert, dann ist die Versuchung immer da, zu fragen, Gott, wo bist du? Und warum machst du nichts in diesem Moment? Heute werden wir eine Bibelstelle anschauen in Markus 4. Eine bekannte Bibelstelle, eine Bibelstelle, die ihr vielleicht auswendig gelernt habt. Eine Bibelstelle, wo wir, wenn wir diese Bibelstelle vorlesen, wo wir alle denken, ja, ich verstehe, ich kenne diese Bibelstelle sehr gut. Aber ich möchte, dass wir ein bisschen langsamer durch den Text heute arbeiten. Nicht, dass wir viel Stunden haben, aber in dieser Predigt möchte ich ein bisschen langsamer durch diese Bibelstelle arbeiten. Und in diesem Text werden wir zwei Anweisungen sehen, die uns helfen, eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben, sogar wenn die Welt stürmt. Zwei Anweisungen. Es gibt viel, das in diesem Text passiert. Aber ich habe versucht, einfach zwei Anweisungen vom Text zu aufzuschreiben. Und ich möchte euch diese zwei Anweisungen geben, weil die uns helfen, eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben, sogar wenn die Welt stürmt. Sogar wenn wir sehen, dass so viele schlechte Sachen im Welt passieren, auch in deinem Leben. Wenn etwas Schlechtes passiert, wenn ihr auch Anfechtungen habt im Leben, dann können wir diese zwei Anweisungen anwenden. Wir können denen folgen, um eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben. Als wir Markus 4, 35 bis 41 aufschlagen, schlagen wir eine bekannte Bibelstelle auf, wo Jesus den Sturm stillt. Markus 4, Verse 35 bis 41. Ich möchte den Text für uns vorlesen, ab Vers 35 von Markus 4. Wir lesen von der Bibel. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, das heißt Jesus, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprach zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See im Gehorsam sind? Ich möchte durch diese Geschichte am Anfang hier arbeiten, um zu erklären, was hier passiert ist. Eine kurze Geschichte, nur ein paar Verse, aber so viel, so voll mit Wahrheiten, so voll mit der Person Jesus. Wir werden durch diese Geschichte arbeiten, um zu erklären, was hier passiert ist, und dann werde ich versuchen, diese zwei Anweisungen vom Text zu geben. Zuerst haben wir den Kontext der Kreuzfahrt hier. In Vers 35 lesen wir, und an jenem Tag, als es Abend geworden war, erinnert ihr euch, was für einen Tag Jesus hier gehabt hat? Was für einen Tag er gehabt hat? Wir haben in Vers 1 von Kapitel 4 gesehen, und wiederum fing er an am See, das heißt See von Galiläa, zum Lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm. Und erinnert ihr euch, wir haben in den Predigten gesagt auch, dass wir reden nicht von 80 Menschen, wir reden nicht von 200 Menschen, wir reden von vielleicht über 10.000 Menschen, die da waren. Und erinnert ihr euch, Jesus war am See und er war tatsächlich, was wir auch lesen in Markus 4, er hat von einem Boot gelehrt. Und rum dem See gibt es Bergen auch, wo die Leute sitzen könnten. Und von unten, als Jesus sprach, war es möglich für seine Stimme überall gehört zu werden. Es war möglich, dass seine Stimme sogar ohne Technik, das wir heute haben, ohne Mikro und sowas, es war möglich, dass er diese große Volksmenge gelehrt hat. Und wir haben durch Markus 4 gearbeitet. Wir haben viele Predigten gehört von den Gleichnissen Jesu, was er tatsächlich gelehrt hat über das Reich Gottes. Und Jesus stand dort durch den Tag und er hat gelehrt. Und ich lehre auch. Es macht mir so viel Spaß zu lehren. Aber ehrlich gesagt, nach ein paar Stunden am Lehren bin ich müde. Und auch eine Predigt, nach einer Predigt, 50 Minuten reicht für den Tag, würde ich sagen. Und hier hat Jesus durch den ganzen Tag zu einer großen Volksmenge gepredigt, gelehrt. Das lesen wir hier auch in Vers 1 von Markus 4, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte und das ganze Volk war am See auf dem Land. Aber wir verstehen auch, dass Jesus ein bisschen Zeit genommen hat, an diesem Tag mit den Jüngern zu reden. Und er hat alles erklärt, was er in Gleichnisse gelehrt hat. Er war ständig durch den Tag am Arbeiten, am Dienen. Er hat so viel getan, um das Reich Gottes zu erklären. Aber dann kam Abend. Und zu dieser Zeit sagt Jesus in Vers 35, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Sie waren im Westen vom See von Galiläa. Und er hat gesagt, lasst uns nach Osten mit dem Schiff fahren. Das werden wir machen. Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Sie haben einen langen Tag gehabt und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, Jesus mit, wie er da in dem Schiff war. Wir haben gesagt, er hat gelehrt vom Schiff, er hat auch Zeit mit den Jüngern verbracht und jetzt in dieser Stelle ist er zurück zum Schiff gegangen oder Boot und dann haben sie einfach ihn genommen, wie er da in dem Schiff war. Und es ist ein bisschen interessant, wie Markus diesen Satz geschrieben hat. Sie haben ihn mitgenommen, wie er da in dem Schiff war. Ich gehe davon aus, wenn wir diese Stelle lesen, dass Jesus so müde war nach diesem Tag, dass er einfach im Schiff eingestiegen ist und dann hat er einfach die Kissen gefunden und ist er weg. Und habt ihr auch solche Tage gehabt? Natürlich, besonders für die, die Babys haben zu Hause, nicht wahr? Ich kann mich auch erinnern, als Shane sehr klein war, dass wir solche Tage gehabt haben, wo wir durch die Nacht nicht so viel geschlafen haben. Dann am nächsten Tag versuchen wir zu krabbeln durch die tägliche Arbeit, die wir haben. Und am Ende am Ende des Tages, dann einfach, wir krabbeln zum Bett und sofort eingeschlafen. So einen Tag hat Jesus hier gehabt. Und sie waren bereit, die Jünger waren bereit, ihn mitzunehmen zur anderen Seite. Aber wir müssen auch verstehen, dass der See von Galiläa ganz einzigartig ist, ganz besonders ist. Der See ist einzigartig, indem er der am niedrigsten See der Welt ist. Süßwassersee, soll ich sagen, 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Ganz tief liegt dieser See. Er ist der tiefgelegten Süßwassersee der Erde. ist auch bis zu 21 Kilometer lang und bis 13 Kilometer breit. Was auch interessant ist, ringsherum gibt es Berge bis zu 1000 Meter hoch. Was wir hier haben, ist Wasser ganz tief in der Erde mit vielen Bergen umherum. Und ihr vielleicht auch versteht, was oft passiert in so einer Region. Der Wind kommt von den Bergen, besonders als die Luft beginnt aufzuwärmen. Die Luft geht hoch und kalte Luft kommt auch nieder. Und als diese Luft sich bewegt, der Wind kann mit so viel Kraft von den Bergen nach unten zum See fahren, fliegen, so schnell wie ein Hurrikan. Und als der Wind das Wasser trifft, dann ist alles Chaos im Wasser. Ich bin in Südkalifornien aufgezogen. Ich habe auch viel Zeit am Strand verbracht. Und es macht mir viel Spaß, im Wasser zu spielen. Aber alle Surfers verstehen auch, wenn ein Sturm kommt, dann bleiben wir einfach zu Hause. Es macht keinen Spaß, im Wasser zu spielen, wenn die Wellen einfach so groß sind und der Wind so schnell durchkommt. Und das ist, was oft in Galiläa passiert am See. Sie können einen Tag haben, wo das Wasser wie Glas ist. Alles ruhig, sehr schön. Sie sind auch mit dem Schiff gefahren und plötzlich kommt dieser Wind so schnell und dann haben sie sofort einen großen Sturm. Das kann dort passieren. Das heißt, dass der See von Galiläa besonderen Witterungsverlauf hat. Wind, starker Wind von den Bergen läuft bergunter zum See, wo er das Wasser trifft. Und diese Mischung ergibt schnell stürmisches Wetter mit Wind und Wellen. Und das sehen wir in Vers 37. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Markus hat nicht so viele Worte hier benutzt, um zu beschreiben, wie stark dieser Sturm ist. Aber was wir hier sehen, ist, dass die Jünger auch, einige davon waren auch Fischer, haben auch gesagt, dieser Sturm ist so groß. Das Wasser kommt, wir haben keine Gelegenheit, das Wasser wegzunehmen, bevor mehr und mehr Wasser kommt, sodass es sich schon zu füllen begann. Es war eine gefährliche Situation. Und ich kann mir auch vorstellen, als ich ein Kind war oder Teenager war, haben wir auch Freunde gehabt, die nicht so viel Zeit im Wasser verbracht haben. Und wir Surfers, die das Wasser auskennen, wie die Wellen kommen und wie sie gehen, wir haben keine Furcht gehabt. Wir sind einfach draußen geschwommen oder mit dem Brett auch, um zu surfen. Aber wenn die Freunde, die nicht so viel Erfahrung haben, mitgekommen sind, dann haben wir immer gelacht. Weil, wenn man da am Wasser sitzt und nach draußen schaust, dann sieht man eine Welle, die kommt. Und wenn man die Wellen kennt, dann denkt man, es ist nicht so groß. Aber für die, die die Wellen nicht kennen, alle Wellen sehen wie Tsunami aus. Und diese Freunde, die keine Erfahrung haben, sehen diese kleinen Wellen und sie denken, oh, jetzt müssen wir so schnell wie möglich, so weit wie möglich schwimmen, sondern werden wir umkommen. Aber das stimmt nicht. Aber wenn die Surfers sitzen da im Wasser und sie sehen eine große Welle und sie mit viel Erfahrung sagen, jetzt ist die Zeit, lasst uns so schnell wie möglich, so weit wie möglich schwimmen, dann sollen alle nachfolgen, nicht wahr? Und das ist, was wir auch hier haben. Fischer, einige Fischer, nicht alle Jüngern von Jesus waren Fischer, mindestens sieben waren. Sie sind hier im Schiff und sie sagen, sogar mit unserer Erfahrung, die Zeit ist um. Dieser Sturm ist zu groß, wir gehen runter. Und in Vers 38 lesen wir, dass Jesus aber diese Furcht nicht gehabt hat. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Sehr interessant auch, dass wir in dieser Stelle, obwohl wir durch Markus gearbeitet haben und wir haben gesehen, was für eine Autorität Jesus hat. Zu diesem Punkt sehen wir, dass Jesus tatsächlich ein Mensch ist, dass er müde war. Und ich verstehe auch, nicht, dass wir immer das Beispiel sind, aber mit den Kindern auch. Meine Frau Jody war so gut mit dem Stillen mit den Kindern. Und es gab aber Nächte, wo ich durch die Nacht durchgeschlafen bin und habe gar nicht bemerkt, dass die Kinder weinen. Vielleicht, weil ich so, ja. Aber manchmal haben wir solche Tage oder Nächte, nicht wahr, wo wir so müde sind, dass die Kinder oder auch draußen können wir auch etwas passieren. Es gibt eine Baustelle vielleicht draußen und wir sind so müde, dass wir durchschlafen. Und Jesus war so müde hier, sogar mit diesem Sturm ist er einfach weitergeschlafen. Es war ihm kein Problem. Er war so erschöpft von diesem Tag. Und dann sehen wir hier im Text, und sie wecken ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Die Frage ist in einer interessanten Weise gestellt auch. Wir sollen diese Frage lesen und eine Antwort verstehen, ja, die Jünger wissen, dass er sich kümmert. Aber die Frage ist, werdest du etwas tun? Sie wissen, dass Jesus Sorgen für die Jünger hat. Sie wissen, dass Jesus dabei ist, dass er auch das es ihm ein Problem würde, wenn sie umkommen. Aber zu diesem Punkt, wo das Wasser reinkommt und sie können nicht gegen das Wasser nicht mehr kämpfen, dann fragen sie sich, Herr, bist du bereit, etwas zu tun? Und es ist auch interessant zu merken, dass sogar der Sturm hat Jesus nicht aufgeweckt. Aber irgendwie waren die Jünger, haben sie Erfolg, sie waren erfolgreich in dieser Weise. Und in Vers 39 von Markus 4, er, das heißt Jesus, stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Die Jünger haben eine große Furcht gehabt, Jesus hat aber eine große Stille gebracht. Und das ist auch erstaunlich. Weil wenn ein Sturm kommt und das Wasser eine große Mischung von Wind und Wellen ist, es passiert nicht in einem Moment, nicht in einer Minute, dass alles wieder still ist. Aber Jesus hat hier etwas einzigartig, etwas gottähnlich gemacht hier. Er hat gesagt, still, schweig. Und dann legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. In einem Moment war alles wieder ruhig. Stand auf bedeutet hier auch, dass er komplett weg war, 100% dabei. Manchmal haben wir aber Tage, manchmal, ich würde sagen, am meisten habe ich Tage oder morgens, wo ich aufstehe und ich bin vielleicht 5% dabei. Wisst ihr, was ich meine? Wir stehen auf und wir denken, oh, was für ein Tag, welcher Tag ist es heute? Was soll ich tun? Wo bin ich? Habe ich manchmal mich gefragt. Aber das ist nicht, was mit Jesus passiert ist hier. Das Wort, das wir im Text haben, bedeutet, dass er sofort da war, 100% dabei. Und wir müssen verstehen, dass Jesus etwas Einzigartiges hier geschaffen hat. Er sprach zu ihnen danach, zu den Jüngern, und hat ihnen oder sie eine Frage gestellt, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und dann kommt eine Frage von den Jüngern. Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander. Und hier ist meiner Meinung nach der Hauptpunkt des Texts. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Hier sehen wir Jesus, der als normaler Mensch aussieht, aber der eine göttliche Autorität hat. Diese Eigenschaft Jesus ist uns nicht neu. Ich habe sogar in einer anderen Predigt diese Worte benutzt. Jesus hat eine göttliche Autorität. In Markus 1, wir können ein paar Seiten blättern, 22, sehen wir, und sie erstaunten über seine Lehre, erinnert ihr euch? Wir haben diese Stelle gepredigt, wir haben auch oft diese diese Stelle gesehen in den Predigten. Sie haben erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Ein paar Verse später, Markus 1, Vers 25, aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm, wenn es um einen Besessenen geht. Da zehrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Auch in Markus 4, Vers 26, ein bisschen weiter, sehen wir, dass Jesus über die Macht Gottes gesprochen hat. Diese Stelle haben wir in der letzten Predigt gesehen. In Markus 4, Vers 26, und er sprach, das heißt Jesus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, nach und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Wir haben gesehen in der letzten Predigt, dass die Kraft Gottes, die Macht Gottes, die Autorität Gottes führen zu Wachstum des Reiches Gottes. Und in Vers 30, und er sprach, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder durch was für ein Gleichnis sollen wir es euch darlegen? Es ist einem Senfkorn gleich, das, wenn es in die Erde gesät wird, das Kleinste ist unter allen Samen auf Erde. Und wenn es gesät ist, geht es auf und wird größer als alles Gartengewächse und trieb große Zweige, sodass die Vögel des Himmels unter seinem Schatten nisten können. Und dann haben wir gesehen, wie wird es passieren, dass das Reich Gottes so groß wächst? Durch die Macht Gottes. Und jetzt in dieser Stelle, Markus zeigt uns, dass Jesus diese Macht hat. Jesus hat diese Autorität. Jesus hat Autorität auch über die Natur. Was auch sehr interessant ist, wenn wir sagen von Markus Evangelium, dass Jesus die Jünger gerufen hat und sie haben ihm gefolgt. Oder wenn wir auch sagen, dass Jesus zu einem unreinen Geist gesprochen hat und der Geist hat ihm gefolgt, dann verstehen wir, dass diese Autorität etwas mit Personen zu tun hat. Nicht wahr? Und wenn wir zu Hause vielleicht mit den Kindern reden und sagen, jetzt ist die Zeit, das Zimmer aufzuräumen, wissen wir, dass wir mindestens eine 50% Chance haben, dass diese Person uns folgen wird. Wir haben eine Hoffnung, dass wenn wir Befehle zu Hause geben, dass wir Erfolg haben werden. Aber wenn es um Natur geht, habe ich keine Hoffnung, keine Chance. Ich kann auch sagen zum Wetter, hey Wetter, meine Schwiegereltern sind dabei aus Kalifornien. Können wir entweder Sonne mit 8 Grad haben oder Schnee mit minus 1 Grad, 1 Grad haben. Entweder oder wäre schön. Ich kann das sagen, aber welche Chance habe ich, welche Hoffnung habe ich, dass das Wetter tatsächlich mir folgen wird? Keine Hoffnung, keine Chance. Aber Jesus ist einzigartig. Er ist Gott. Er hat die Macht und die Autorität Gottes. Weil hier Markus uns zeigt, dass er zum Wind und zu diesem Sturm sagen kann, still. Und der Wind und die Wellen haben ihm gehorcht. Es ist ein Ding, eine Person zu befehlen. Mindestens haben wir diese kleine Chance. Aber es ist total anders, wenn es um Natur geht. Und hier ist eine Gelegenheit, eine Anweisung zu bauen, die uns hilft, eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben, sogar wenn die Welt rumherum stürmt, wenn alles chaotisch ist. Die Anweisung, die ich euch bringe, ist, erweitere du deine Sicht der Autorität Jesu. erweitere du deine Sicht der Autorität Jesu. Wir haben schon die Autorität Jesus gesehen, nicht wahr? In Markus Evangelium. Oft haben wir gesagt, Autorität, 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 Vollmacht hat er, Vollmacht hat er, die Vollmacht Gottes hat er. Aber wir brauchen solche Erinnerungen, nicht wahr? Die Jüngern, die mit Jesus gelebt haben, die Worte von Jesus persönlich gehört haben, die haben auch diese, aber es war nötig, diese Erinnerung zu haben für die Jüngern. Und wenn die Jünger, die mit Jesus waren, so eine Erinnerung brauchen, dann brauche ich auch so eine Erinnerung. Wenn ich mit dem Bus fahre und ich diese Kontrollleuchten sehe, dann brauche ich diese Erinnerung. Markus macht, dass wir kennen, wer Jesus ist. Und das Wesen Jesus ist hier der Hauptpunkt. Die Jünger lernen die Macht Gottes kennen. Jesus sieht wie ein Mensch aus hier in diesem Text, aber sie haben viel mehr gesehen. Und wir müssen auch erkennen und in dieser Sicht von der Autorität Jesus wachsen. Wir müssen sehen, wer Jesus ist. Wir müssen ihn kennenlernen. Und es ist sehr interessant, aber in dieser Geschichte zu sehen, dass Jesus einfach geschlafen hat. Wie ich gesagt habe, er sieht wie ein Mensch aus. Und das wissen wir von Philipper 2. Könnt ihr Philipper 2 aufschlagen? Ich habe ein paar Bibelstellen und ich möchte durch diese Bibelstellen so schnell wie möglich arbeiten, damit wir auch verstehen, was für eine Autorität Jesus hat. Dass wir auch unsere Sicht von der Autorität Jesus erweitern können. Weil ich gehe davon aus, dass ihr und dass du, genau wie es bei mir passiert, wenn wir Anfechtungen im Leben haben, wenn wir Stürme im Leben haben, dann ist es so einfach zu denken, genau wie die Jüngern gedacht haben. Es ist so einfach zu denken, Gott, wo bist du? Und wenn wir Philipper 2 anschauen, dann werden wir etwas Besonderes mit, oder wir werden ein bisschen besser Jesus kennenlernen. Ab Vers 5 von Philipper 2. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war. Jesus, als er in der Gestalt Gottes war. Paulus hat hier nicht aufgeschrieben für uns, was die Gestalt Gottes ist. Nicht hier in dieser Stelle. Aber was er gesagt hat, was er aufgeschrieben hat für uns ist, was auch immer die Gestalt Gottes ist, Jesus hat sie. Komplett. Als er in der Gestalt Gottes war, alles, was Gott ist, das ist auch Jesus. Alles, was Gott macht, hat Jesus auch. Als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern, Vers 7, er entäußerte sich selbst. Das ist auch ein Wort, wo wir vielleicht viele Stunden verbringen könnten, das Wort zu erklären. Aber, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das haben wir auch hier in unserem Text von Markus 4 gesehen haben, nicht wahr? Er schlief, er hat geschlafen. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und manchmal, wenn ich ehrlich bin, sehe ich Jesus immer so, in dieser Gestalt, als Mensch. Und wenn ich Anfechtungen in meinem Leben habe, dann sehe ich Jesus als ein Mensch. Und das ist vielleicht von der Kultur aus, wenn wir an Jesus denken, natürlich hier bei der Eckstein-Gemeinde, wenn wir an Jesus denken, dann haben wir Bibelstellen, die sofort vorkommen. Aber auch in der Kultur haben wir auch vielleicht Bilder von Jesus gesehen. Und er ist in weißen Mantel gekleidet, und er ist immer sehr ruhig, nicht wahr? In den Bildern, die wir vielleicht in der Kirche irgendwo anders gesehen haben. Und es scheint so, dass Jesus sehr passiv ist. Und dass er nicht macht. Und wenn wir in schwierige Umstände sind, vielleicht ist es uns einfach zu denken, naja, Jesus ist mächtig, Jesus hat die Vollmacht Gottes, Jesus hat die Autorität Gottes, aber er ist so passiv, er sorgt nicht, er wird nichts machen, nicht in diesem Moment. Es ist einfach, diese Gedanken zu haben, aber in dieser Geschichte von Markus 4, die Jünger haben etwas anderes gesehen. Und wir haben das Vorrecht, als Leute, die das Neue Testament lesen können im Ganz, wir haben das Vorrecht, ein größeres Bild von Jesus zu sehen. Und wenn wir diese Sicht von der Autorität Jesu erweitern, dann wissen wir ganz genau, wie wir mit Stürmen oder Anfechtungen umgehen sollen. Manchmal, wenn es stürmische Zeiten im Leben geht, denken wir, dass Jesus in dieser Gestalt ist. Jesus ist aber viel mehr. Mit seinem Wort, Jesus, er spricht und es geschieht. Das hat Gott getan, nicht wahr? 1. Mose, Kapitel 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht und es würde Licht. Diese super Bibelgeschichten, die wir von der Kinderstunde auswendig lernen und wissen. Gott hat gesprochen, Gott sprach und es werde Licht. Und es werde Licht und es würde Licht. Es hat passiert. Was Gott gesagt hat, geschieht. Jesus hat auch diese Autorität. Kolosser 1. Wir sind in Philipper, nicht wahr? Können wir Kolosser 1 ganz schnell aufschlagen? Nur ein paar Bibelverse. In Kolosser 1, eine Bibelstelle, wo wir auch Jesus kennenlernen und Jesus sehen. Kolosser 1 ab Vers 15 sehen wir, dass Jesus auch diese Autorität hat, die Gott hat, zu sprechen und alles zu schaffen. Kolosser 1, Vers 15, dieser, der Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles, was geschaffen ist, ist durch Jesus geschaffen. Und in dieser Geschichte in Markus 4 sehen wir, dass Jesus diese gleiche Autorität hat, zu sprechen und es passiert. Was er spricht, wird passieren. Gott hat das gemacht im Alten Testament. Das Neue Testament sagt uns, dass Jesus das macht auch. Das bedeutet, dass Jesus Gott ist. Erinnert ihr euch aber, und hier werde ich eine Bibelstelle vorlesen, ihr müsst nicht aufschlagen, wir haben nicht so viel Zeit, aber erinnert ihr euch, dass Gott schon einmal zum Wasser gesprochen hat, um das Wasser zu stillen? Natürlich denken wir an vielleicht 1. Mose mit Noah, aber ich werde kurz von Psalm 104, Verse 5 bis 9 vorlesen. Ihr könnt vielleicht einfach aufschreiben, Psalm 104, Verse 5 bis 9. In Psalm 104 lesen wir, er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet. Gott als Schöpfer hat er hat alles geschaffen. Er hat die Erde und ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie. Vor deiner Donnerstimme suchten sie ängstlich das Weite. Die Berge stiegen empor, die Teller senkten sich zu dem Ort, den du ihnen gesetzt hast. Du hast dem Wasser eine Grenze gesetzt, die sich nie überschreiten sollen. Sie dürfen die Erde nicht wiederum bedecken. Gott hat das einmal gemacht und jetzt sehen wir, dass Jesus diese gleiche Autorität hat. Dass wenn er etwas sagt, dann wird es passieren. Er kann sogar durch sein Wort etwas schaffen. Erstaunlich, wer Jesus ist. Und wir müssen diese Autorität in Jesus sehen. Er kann in allen Anfechtungen, die du hast im Leben, einfach sprechen und diese Anfechtungen, diese Stürme werden zu Ende kommen. Aber hier ist, wo meine Gedanken gehen. Wenn Gott die Stürme in dieser Welt unter seine Kontrolle hat, warum gibt es so viele Stürme? Wir können diese Geschichte in der Kinderstunde lehren, nicht wahr? Und die Kinder haben diese schönen Malblätter, dass sie auch vielleicht ein Bastelprojekt, alle Sachen bringen die Kinder nach Hause und sie sagen, ja, Jesus stillt den Sturm. Jesus hat die Macht, Stürme zu stillen. Er ist einzigartig. Dann leben wir das Leben und wir haben Anfechtungen, wir haben Stürme im Leben und dann stellen wir uns die Frage, was ist mit der Geschichte, die ich gelernt habe in der Kinderstunde? Wenn Jesus mächtig ist, Stürme zu stillen, warum ist mein Bus wieder kaputt gegangen? Warum passiert es, dass für einige Ehepaare, dass sie nach der Arbeit ständig nach Hause fahren und denken, ach, meine Ehe ist einfach kaputt. Wir kommen miteinander nicht klar. Warum ist es, dass einige von euch krank sind und können nicht wieder gesund werden? Warum ist es, dass der Knie kaputt geht für viele Sportler hier in der Eckstein-Gemeinde, die Fußball spielen am Montagabend? Nicht, dass ich sage, dass wir das nicht machen sollen, aber es passiert im Leben. Ständig haben wir Anfechtungen und Probleme. Warum ist es so, dass Jesus diese Autorität, diese Macht hat, aber dass wir immer noch Anfechtungen haben? Lasst uns 2. Petrus 3 aufschlagen. Und dann werden wir eine schöne Antwort haben, damit wir diese Autorität von Jesus besser kennenlernen und verstehen, damit wir mit Anfechtungen gut umgehen können. 2. Petrus Kapitel 3, Abvers 1. 2. Petrus 3, 1. Hier in dieser Bibelstelle lesen wir, Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenken, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was auch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Vers 3 von 1. Petrus 3. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wo ist Jesus in diesem Moment? Wenn wir Anfechtungen haben, wo ist er? Wenn das Leben schwer ist, wo ist Jesus? Und hier haben wir eine Antwort von Petrus, ab Vers 5. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Im Alten Testament haben wir gesehen, dass Gott das Wasser gestillt hat. Psalm 104, oder 1. Mose können wir lesen, Psalm 104. Dann sehen wir im Neuen Testament Markus 4 oder auch Lukas 8 oder Matthäus, irgendwo 8 glaube ich auch, oder hab vergessen, aber wir sehen, dass Jesus auch das Wasser stillt durch sein Wort. Und Petrus sagt, jetzt im Leben, wir glauben, dass Jesus diese Autorität hat, aber Jesus hat auch einen Plan. Gott hat einen Plan für die Zukunft. Und irgendwann in der Zukunft wird Jesus durch dasselbe Wort die Welt richten. Vers 8 von 2. Petrus 3. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie tausende Jahre und tausende Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißungen hinaus,
wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist, hier ist ein Grund dafür, warum wir in diesem Moment, in diesem Leben, auf dieser Welt leiden müssen. Er ist nicht, der Herr zögert nicht die Verheißungen hinaus, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Ja, natürlich kann Gott alles stillen in diesem Moment. Er kann die Welt richten, er kann alles zum Ende bringen, aber das ist nicht den Plan, das ist nicht der Plan, den er hat. Er wird, Vers 10, aber der Tag des Herrn, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Jesus wird in der Zukunft mit seinem Wort wieder alles in Ordnung bringen. Aber es ist ein Prozess und Gott ist langmütig, damit Menschen Gelegenheiten haben, zum Glauben zu kommen. Und in dieser Welt, in der wir wohnen, müssen wir einfach manchmal leiden durch diesen Prozess. Aber das bedeutet nicht, wenn wir Anfechtungen haben, dass Jesus keine Autorität hat. Wir müssen einfach unsere Sicht der Autorität Jesus erweitern, indem wir wissen, dass er geduldig ist, dass er langmütig ist, dass er wartet auf eine Zeit in der Zukunft, wo er wieder sprechen wird. Und wenn wir, ich wünsche, dass wir noch mehr Zeit haben, aber wenn wir Offenbarung anschauen, Offenbarung 1 oder Offenbarung 19, werden wir auch sehen, dass Jesus, erinnert ihr euch das Bild, das wir in Offenbarung 1 haben? Jesus hat eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und in Vers 18, er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Offenbarung 1, das Wort Jesus ist mächtig, ist kräftig. Und dann später in Offenbarung 19, Vers 14, Offenbarung 19, 14, und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weichen. Und er tritt die Weinkelter des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Jesus wird etwas machen. Er schläft nicht in diesem Moment. Er schläft nicht. Jesus ist bereit, uns zu helfen. Er ist aber langmütig. Er wartet auf die Zeit, die Gott schon geplant hat. Und wir müssen einfach verstehen, wenn wir Anfechtungen haben, dass in diesem Leben wir leiden werden. Aber die Macht und die Autorität Jesus sind nicht nur abstrakte, theoretische Eigenschaften, die nichts zu tun mit deinem Leben haben. Und hier ist eine zweite Gelegenheit, eine Anweisung zu bauen, die uns hilft, eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben, sogar wenn die Welt stürmt. Und diese zweite Anweisung für euch heute ist, sei du standhaft im Vertrauen auf Jesus. Sei standhaft im Vertrauen auf Jesus. Ein Punkt, den wir oft gesagt haben hier in der Eckstein-Gemeinde. Als wir auf den Himmel warten, als wir diese Sicht in die Zukunft haben, müssen wir einfach weiter Jesus vertrauen. Gott leitet uns zur Reife sogar durch die Anfechtungen, die wir hier in diesem kurzen Leben erdulden. 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Zu diesem Punkt hatten die Jünger Jesu kein Problem damit, Jesus zu vertrauen, wenn alles gut läuft. Es war kein Problem. Aber hier in Markus 4 müssen sie ein Praktikum bestehen. Sie war in einer besonderen Situation, mit besonderen Umständen, wo sie unbedingt Jesus vertrauen müssten. Und Gott wird auch diese Anfechtungen, diese Stürme in unserem Leben nutzen, um uns zu lehren, wie wir Jesus vertrauen können. Und ganz kurz, ich finde es so interessant, haben die Jünger Jesus gehorcht? Ja. Er hat gesagt, lasst uns zur anderen Seite gehen. Jesus hat das gesagt. Und ich gehe davon aus, dass Jesus das Wetter ziemlich gut kennt. Er hat gesagt, lasst uns zur anderen Seite gehen. Die Jünger haben ihm gehorcht. Durch das Gehorchen, was ist passiert? Haben sie ein leichtes Leben gehabt? Nein. Ich könnte mir auch vorstellen, es könnte sein, dass ein Jünger gesagt hat, naja, ich habe auch viel Zeit auf dem Strand verbracht in meinem Leben. Ich bin Fischer. Und ich sehe, dass die Umstände reif sind für einen Sturm. Dieser Junge könnte sagen, naja, ihr geht vor. Ihr könnt mit dem Schiff fahren. Ich werde einfach gehen. Ich werde rumherum gehen und dann werden wir uns an der anderen Seite treffen. Er könnte das sagen. Er könnte in diesem Moment Jesus nicht folgen, nicht gehorchen. Und was würde mit ihm passieren? Sein Leben, das Gehen, diese Spazieren, könnte ziemlich leicht sein. Natürlich vielleicht ein bisschen Regen und Wind, aber er ist mindestens auf dem Land. Vielleicht gab es ein paar Bäume, wo er sich einfach versteckt für einen Moment, aber es ist nicht gefährlich, rumherum zu gehen. Aber in diesem Moment würde es so, dass er Jesus nicht gefolgt hat, nicht gehorcht hat. Und ich finde es sehr interessant, sogar wenn wir Jesus folgen, sogar wenn wir gehorchen, es kann sein, dass wir verschiedene Anfechtungen im Leben haben. Wir können noch eine Predigt über das Thema haben, die Zeit haben wir aber nicht. Die Stürme im Leben, die Anfechtungen, die wir erdulden im Leben, werden kommen. Und es kann sein, dass wir sogar mehr Anfechtungen im Leben haben, weil wir Jesus folgen. Aber das ist auch gut zu merken vom Text, würde ich sagen, weil es so einfach ist für uns zu sagen, in unseren Gedanken, wenn etwas passiert, wenn etwas Schlechtes passiert, wir denken, naja, ich muss etwas machen. Vielleicht Jesus schläft momentan, aber ich verstehe, dass er mächtig ist, aber er wird nichts machen in diesem Moment. Ich muss etwas machen und dann versuchen wir eine Lösung zu finden, die Gott überhaupt nicht möchte. Und das ist auch nicht besonders hilfreich für uns. Wir sollen sehen von der Schrift, auch von dieser Bibelstelle, dass Gott diese Anfechtungen, diese Stürme sogar zu uns bringen wird, um uns zu helfen, zu wachsen. Das hat Petrus geschrieben, 1. Petrus 1,6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewahrung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Wir haben so viele gute Wahrheiten von Jesus gelernt in Markus 4. Wir haben gesehen vom Gleichnis von Seemann, wie wichtig es ist zu hören. Wir müssen achten auf das, was wir hören. Und wir möchten nicht wie den Boden sein, oder wie der Boden sein, in Markus 4,16. Und gleicherweise, wo auf steinige Boden gesät würde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwindisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Wir möchten nicht wie der Boden sein, sondern wie der Boden in Markus 4,20. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und, erinnert ihr euch, standhaftes Ausharren haben und Frucht bringen, der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der dritte 100-fältig. Und ich bin überzeugt, dass Jesus bereit ist, uns zu helfen. In diesem Text haben wir zwei Anweisungen gesehen, die uns helfen, eine wahre Beziehung mit Jesus zu haben, sogar wenn die Welt stürmt. Wir müssen unsere Sicht der Autorität Jesus erweitern und wir müssen standhaft Jesus vertrauen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater und großer Gott, wir möchten dir danken für diese Bibelstelle, diese Geschichte, die wir haben, die wir vielleicht gut kennen von der Kinderstunde. Herr, eine Bibelstelle, die am Anfang vielleicht ziemlich leicht zu erklären ist, aber wenn wir ein bisschen tiefer gehen, Herr, dann sehen wir, dass es ziemlich schwer ist, auch diese Prinzipien anzuwenden. Aber Herr, wir beten, dass du uns gnädig bist. Hilf uns, Herr, so einen Glauben zu haben, wo auch wenn das Leben schwer ist, dass wir einfach bei dir bleiben und viele, viele gute Früchte hervorbringen. Amen.